Zur Einstimmung auf den Abstimmungssonntag haben wir heute noch etwas Spezielles, und zwar die aktuelle Folge vom Politbüro. Raffaella Birrer, Christoph Lenz und Markus Häfiger diskutieren 3 Viertelstunden lang darüber, wie es um die politische Kultur in der Schweiz steht. Kleiner Spoiler, nicht nur gut. Eine Kantonsrätin hört auf, weil sie sich nicht mehr viel länger beleidigen lassen. Ein Nationalrat teilt aus und droht einer Bundesrätin mit mehr als der Abwahl. Heute reden wir im Politbüro über Anstand, über die politische Kultur, wo man in der Schweiz eigentlich recht stolz ist drauf. Damit herzlich willkommen im Politbüro, herzlich willkommen beim Politik-Podcast von Tamedia. Neben mir sitzt Markus Häfliger in Bern, uns zugeschaltet sind Raffaella Birrer in Zürich und Christoph Lenz aus Genf. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo.
Die linke Energieministerin muss Gas- und Ölkraftwerke ans Netz nehmen, während sie gleichzeitig...
Wir fangen an mit einem SVP-Nationalrat aus dem Schwarzbubenland.
Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin, wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt. Sie und Ihre Partei...
Der Angriff von Christian Imag auf Simonetta Sommaruga hat recht zu reden gegeben. SP und Grüne haben ihm vorgeworfen, zu Gewalt aufzurufen. Hat er das, Raffaella?
Das hat Christian Imark natürlich nicht direkt und offiziell. Also die Formulierung haben wir jetzt gehört. Er sagt, wenn Sie, also Simonetta Sommaruga, die Energieministerin, Notfallszenarien in diesem Winter wird anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Strasse und sie werden weit mehr fordern als ihren Rücktritt. Mit dem tippt er bewusst etwas an, aber er spricht es nicht explizit aus. Also man muss vielleicht noch sagen, es ist hier um einen Kropflehrer gegangen im Rahmen der Debatte für einen staatlichen Rettungsschirm für Energieunternehmen. Und da sind sehr viele Emotionen zusammengekommen, weil das hat sich angestaut über Monate hinweg, jetzt im Sommer, wo sich die Energiekrise auch zugespitzt hat. Es ist typisch für die SVP eine bewusste, eine kalkulierte Provokation und man versteht sie eben dann richtig, wenn man die Vorgeschichte kennt jetzt in dieser Energiepolitik. Da hat sich etwas aufgeschaukelt. Die SVP hat in den vergangenen Monaten die Tonalität gegenüber der Simonetta Sommaruga ziemlich massiv verschärft. Zuerst hat sie sie kritisiert als zuständige Energieministerin, dann hat sie den Rücktritt gefordert und jetzt warnt sie vor den Konsequenzen, was würde passieren, wenn sie würde an ihrem Amt festhalten und nicht würde zurücktreten. Das jetzt nebst der deplatzierten Tonalität, dass das auch inhaltlich keinen Sinn macht, die Vorwürfe. Über das haben wir, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal miteinander geredet. Das müssen wir gar nicht vertiefen.
Ich sehe es ähnlich wie Raffaella. Ich finde die konkrete Bemerkung, ob er das wirklich ganz bezielt, so die leichte Anspielung an mögliche Gewalt, ob er das bewusst macht oder unbewusst, ich finde, das können wir letztlich auch nicht beurteilen. Aber Fakt ist, dass die SVP wirklich sich Monate auf die Simonetta Sommaruga einschüsst, sie herkritisiert und ich finde, gleich, wir müssen aufs Inhaltliche kurz reden. Das Lustige ist ja, dass im Rahmen von einer Strommangellage, wenn es wirklich ernst wird und wenn man müsste anfangen, gewisse Teile von der Schweiz abschalten, dann ist ja eben genau nicht mehr Simonetta Sommaruga im Dreifersitz, sondern der SVP-Bundesrat Guy Parmelin, oder? Es ist sehr interessant, wir haben 2 Bundesräte, die zuständig sind im Moment für die Problematik, die Energieministerin und der Wirtschaftsminister, und die SVP gibt alles, dass die ganze Unmut auf die Sommaruga geht. Und das ist auch darum interessant, weil sie früher schon immer kritisiert haben, als sie noch Asylministerin war. Ich habe das Gefühl, dass der Angriff auf die Bundesrätin sich bei der SVP irgendwie, dass das ihrem Elektorat, ihren Wählerinnen und Wählern offenbar auf einem fruchtbaren Boden fällt und dass sie dort etwas triggern können. Und ich erkläre mir die Ausfälligkeit von Christian Imark vor allem auch so, dass sie aus Erfahrung wissen, dass Simonetta Sommaruga sich für sie politisch lohnt, wenn sie die als Ziel nehmen.
Ich will auch nicht sagen, es ist ein Aufruf zur Gewalt, aber ich finde schon, es ist eine klare Entgleisung. Und ich finde auch, einerseits, wenn wir nochmal den Kontext anschauen oder in welchem Kontext die Aussage erfolgt ist vom IMAG. Das ist ja nicht irgendwie in einer Fragestunde spontane Widerrede oder so etwas gewesen, sondern er hat die Passage vom Blatt abgelesen. Das heisst, er hat sich da schon gründlich überlegt, wenn er da sagt. Das ist nicht irgendwie im Affekt. Und zweitens die Auslassung, wo er ja eben genau nicht sagt, wer das denn gefordert wird. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Publikum etwas auslöst. Und die Auslassung, die ist natürlich eine Andeutung, dass Gewalt ein Mittel wäre. Und das ist eine Plausibilisierung von Gewalt, die stattfindet im Nationalratssaal, so ein bisschen in unserer heiligsten Stätte der Demokratie. Und das ist schon irgendwie sehr außergewöhnlich und sehr gravierend.
Haben wir ein bisschen den Maßstab verloren, dass wir jetzt in diesem Ausmaß, in diesem Detaillierungsgrad über so etwas reden, wo vielleicht vor ein paar Jahren einfach total daneben gewesen wäre? Hat sich der ganze Diskurs in eine Richtung bewegt, wo viele Sachen normal sind heute, die früher nicht normal gewesen wären?
Also das ist sicher so, dass gerade bei der SVP, da kann man schon länger beobachten, dass sie eigentlich definiert, wo und wie Grenzen verschoben werden, was sagbar ist und was nicht in der Schweizer Politik. Also ich erinnere gerne an den Diktaturvorwurf gegen den Bundesrat während der Covid-Pandemie, wo auch ein Ausmass angenommen hat, also auch die Hetze dann gegenüber dem Gesundheitsminister Alain Berset, wo man vorher so auch noch nicht gekannt hat in der Rhetorik. Bei einem Teil der Bevölkerung hat das aber auch tatsächlich verfangen, das hat man ja gemerkt. Also die SVP schürt schon lange und bewusst eine staatsfeindliche Stimmung, von der sie dann selber sowohl rhetorisch als auch elektoral profitiert. Also, weil sie die Elite dort oben zu Bern anprangert. Und historisch gesehen hat das vielleicht so lange Sinn gemacht, wie sie tatsächlich nicht entsprechend von ihrer Grösse eingebunden war, dort oben zu Bern. Aber mittlerweile ist es ja so, dass sie ein fester Bestandteil ist vom politischen System und darum so das Kreieren von dieser Staatsfeindlichkeit umso stossender ist.
Man sieht auch, wie die SVP da die klassischen rechtspopulistischen rhetorischen Mittel anwendet. Oder? Wir beobachten das auch in Amerika unter dem Trump, in Italien oder auch Ungarn und so weiter und so fort. Oder überall, oder auch Frankreich. Sie nimmt, oder man greift Eliten an, man greift Verantwortungsträger an, man geht immer an die Grenzen, dass man es nachher noch sagen kann, ja, nein, ich habe es nicht so gemeint, aber man tut ganz bewusst gewisse, auch niedrige Instinkte von einem Teil der Bevölkerung triggern. Und natürlich werden jetzt ein Teil der Hörerinnen und Hörer einwenden, ja, es ist noch nicht so schlimm wie uns, wie in Amerika, da würde ich vollständig zustimmen, das ist so, wir sind nicht an einem Punkt von einem Steve Bannon oder so, aber Techniken, die rhetorischen Techniken sind letztlich die gleichen, einfach so ein bisschen gut eidgenössisch ein bisschen abgeschwächt, weil alles in unserem Land ein bisschen kleiner ist als in den grösseren Staaten. Oder? Aber es ist der genau gleiche Mekano, die genau gleiche Absicht, die dahinter steht.
Du sprichst sehr einen interessanten Punkt an, Markus, und zwar redest du vom Phänomen von der Amerikanisierung von der Politik und von der Wahlkämpfe, von der politischen Auseinandersetzungen. Und in der Schweiz, und das ist eigentlich noch lustig, weil die SVP ja als die konservativste von allen Parteien gilt, in der Schweiz hat das die SVP am schnellsten adaptiert und auch professionalisiert. Also sie hat durch das ihre politische Kommunikation relativ rigoros verändert. Vielleicht muss man noch kurz sagen, was meint Amerikanisierung? Dort geht es darum, dass man personalisieren, man tut emotionalisieren. Es ist auch eine Medialisierung. Also da müssen wir nachher sicher auch noch darüber reden, über unsere eigene Rolle, über die Rolle der Medien und der sozialen Medien. Es geht darum, politische Ereignisse zu inszenieren. Es geht um Elemente wie Negative Campaigning, können wir nachher sicher auch noch darüber reden, wo man politische Gegner gezielt diskreditiert. Und all diese Mechanismen, das kann man bei der SVP eigentlich wie aus dem Lehrbuch beobachten.
Dass der Diskurs so grobisiert wird in der Schweiz, ist das allein die Schuld von der SVP oder machen die anderen auch mit?
Ich würde sagen, es wird hauptsächlich von der SVP vorantrieben. Auch auf der Linken gibt es manchmal Leute, die an Grenzen gehen. Es gibt das auch bei den Bürgerlichen. Es sind nicht immer nur die SVPler, die irgendwie ausfällig werden. Aber ich glaube, dass das quasi als eine politische Waffe wirklich eingesetzt wird. Und sehr bewusst, das ist primär bei der SVP der Fall. Und dort ist ja, das müssen wir auch sagen, eben, es ist überhaupt nicht ein neues Phänomen. Es ist einfach immer wieder ein Phänomen, das erschreckend ist. Es hat diesen Moment schon in den 90er Jahren gegeben. Wir haben seit 14 Jahren einen SVP-Bundesrat, der gross geworden ist mit der Devise «Solange er Neger sagt, bleibt kein Mann bei ihm». Zitat Ende. Dass man quasi den Diskurs gegen oben verlagert und immer noch tiefere Schubladen aufmacht und so die Aufmerksamkeit bei sich behält. Das hat System. Aber ich finde, es ist gleich in dem Fall von dieser Stromkrise jetzt wieder so wie ein neuer Tiefpunkt erreicht, weil es äußere Zusammenhänge so stark personalisiert und so eine starke Sündenbockpolitik daraus gemacht wird.
In dem Punkt bin ich ein bisschen anderer Meinung, Christoph. Die SVP war klar die Erste, die das gemacht hat in der jüngeren Vergangenheit. Sie macht es bis heute mit einer höheren Kadenz, mit einer grossen Radikalität. Aber, und das ist meine Einwendung, mich dunkt, in den letzten 2-3 Jahren hat namentlich die Linke oder Teile der Linken und da noch ein bisschen spezifischer Teile von der SP haben aufgeholt diesbezüglich. Und sie, natürlich würden sie dann nicht genau das gleiche Zitat so, wie es der E-Mark, das würde ein SP-Politiker oder ein SP-Politiker so wahrscheinlich nicht sagen, aber sie sind im Moment, und ich beobachte das namentlich jetzt auch in diesem Abstimmungskampf, sind sie auch sehr radikal bis aggressiv unterwegs. Wie gesagt, nicht alle, aber Teile der Linken.
Aber siehst du nicht, ich kann mich irren, aber ich habe das Gefühl, es gibt schon einen Unterschied, ob man auf die Person spielt, also auf den Mann oder wie die SVP oft auf die Frau, oder ob man inhaltlich an Grenzen oder darüber ausgeht, was irgendwie politische Argumente angeht, so wie man es jetzt bei dem Gewerkschaftsbund sieht und seiner AHV-Kampagne.
Also erstens einmal, ja, natürlich ist das schon noch, sind das zwei verschiedene Aspekte der Debatte. Das eine ist Personalisierung und das andere ist die unlauter Zuspitzung bis zur Lüge von Argumenten. Aber für mich gehört es letztlich um das gleiche Überthema von der Entgleisung von der öffentlichen Debatte. Was Personalisierung angeht, ja, ich bin einverstanden, dass das die Linke möglicherweise weniger macht, aber man findet also auch dort ziemlich viele Beispiele. Also ein Beispiel mag ich daran erinnern, oder, wo es schon mal um eine Revision vom Waffenexportgesetz gegangen, da hat die Linke, namentlich, es ist, glaube ich, die Juso damals gewesen, Doris Leuthard auf einer Fotomontage mit vor Blut triefenden Händen gezeigt. Das ist eine ähnliche Kategorie wie jetzt die Angriffe auf die Somaruga. Es ist auch, wie die SP auch hart an der Grenze, bei allen sachlichen Kritik am Ignazio Cassis, auch dort geht sie sehr weit bei den persönlichen Angriffen. Oder ist sie teilweise sehr weit gegangen? Also, ich bin einverstanden, in der Menge, Quantität gibt es dort weniger. Aber es gibt die Beispiele auch und wahrscheinlich gibt es noch B-Beispiele, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Und ich sehe einfach dort schon, mit ein bisschen Verzögerung, hat man das Gefühl, dass die Linke die Rezepte zum Teil auch übernimmt, in meiner Beobachtung.
Das ist damals eine wahnsinnig schlechte Photoshop-Manipulation, muss man auch noch sagen, mit den blutenden Händen. Raffaella, wie tust du die Einreihe in den Zwist? Ist das SP gleich wie die SVP? Die SVP ist schlimmer.
Ja, also ich bin bei Markus in diesem Punkt, weil ich finde auch klar, es ist die SVP, die es in einer Unerbittlichkeit macht, die beispiellos ist in der Schweiz. Es ist aber tatsächlich so, also vor allem, man redet ja auch von dem Schlagwort Jusoifizierung von der SP, die in den letzten Jahren stattgefunden hat durch das Führungspersonal auf verschiedenen Ebenen oder so die Aushängeschilder. Und das ist schon spürbar auch im politischen Diskurs und das ist ja so unser Thema heute mit der politischen Kultur und dort gehört ja nicht nur die Personalisierung dazu, sondern zum Beispiel auch die Wahrhaftigkeit, also inwiefern, dass man der Wahrheit verpflichtet ist oder sich verpflichtet fühlt. Und da finde ich tatsächlich auch in dem AHV-Abstimmungskampf werden Grenzen überschritten, wo sich für mich erklären lassen durch Nervosität bei den Befürworter vom Referendum, also bei den Gegnern von der Rentenaltererhöhung, die aber nicht gerechtfertigt sind oder die einem politischen Diskurs schaden. Also wenn man sich nicht mehr einig darüber ist, über Fakten, sondern die einfach so auslegt, wie es einem ins ideologische Konzept reinpasst, dann finde ich, dann ist das Opfer die politische Kultur, die Debattenkultur.
Aber gibt es einen grundsätzlichen Unterschied, ob man während einem Abstimmungskampf erhitzt und übertreibt, argumentiert, oder ob man eine grundsätzliche Stimmung von einer politischen Kultur prägt, die darauf ausgelegt ist, das Gegenüber nicht zu machen?
Das glaube ich nicht, weil wo ziehst du Grenzen zwischen Abstimmungs- und Wahlkampf und, ich sage mal, normaler politischer Situation? Das ist ja in der Schweiz alles sehr fließend, weil wir in einer grossen Regelmäßigkeit über wichtige sachpolitische Fragen abstimmen, weil es in den Kantonen viele Wahlen gibt, weil wir bald auch wieder nationale Wahlen haben. Und wo ziehst du denn Grenzen, was quasi ja Normalzustand ist und was außerordentlich? Und du kannst natürlich, wenn du als Partei eine Tonalität setzt in einem Abstimmungskampf, kannst du nicht einfach nach dem Abstimmungssonntag sagen, so, und jetzt gehen wir wieder zum Normalprogramm über, nachdem du in gewissen sachpolitischen Dossiers auch die Stimmung vergiftet hast. Das wird schwierig.
Das sehe ich anders. Ich habe eigentlich das Gefühl, die Schweiz versteht es in der aller Regel sehr gut, in einem Abstimmungskampf irgendwie ein bisschen zu streiten und sich in den Wochen und Monaten darauf wieder einigermaßen zu verträgen. So, das gehört eigentlich, also das ist so ein Prozess, der sehr fest verankert ist in unserer politischen Kultur und wo ich wirklich das Gefühl habe, der funktioniert, in vielen Fällen funktioniert eigentlich recht gut. Die Leute, die heute miteinander Krach haben, sind in 3 Monaten auf der gleichen Seite und müssen für das Gleiche kämpfen. So. Und ich finde, insofern, es gibt einen Unterschied zwischen dem, wenn jetzt ein Gewerbeverbandsdirektor irgendwie den Roger Döweg als Dieb darstellt in einem Abstimmungskampf. Oder was ich auch einen Fehler finde vom Gewerkschaftsbund in dem aktuellen AHV-Abstimmungskampf, wenn Fakten vertreibt werden oder überspitzt oder so, das ist klar, das sind Übertretungen, die muss man benennen, das findet aber auch noch statt. So. Und das sind aber relativ zeitlich isolierte Ereignisse. Das andere ist das, was man bei der SVP mit der Simonetta Sommaruga erlebt, seit rund 10 Jahren. Und wo man wirklich kann eigentlich sagen, es ist ein Durchschiessen gegen die gleiche Person, die Frau, und das ist wichtig, dass man sagt, es ist auch eine sexualisierte Form, dass die Frau verantwortlich gemacht wird für die Flüchtlingskrise, für die Stromkrise, für Zusammenhänge, wo man nach bestem Ermessen keiner Person alleine kann die Schuld geben.
Das ist schlechte Wetter,
genau. Und das hat auch zur Folge, dass die Basis von der SVP die Reflex wirklich auch so verinnerlicht hat. Wir machen ja mit der Tamedia immer die Umfrage über den Sympathiewert der einzelnen Bundesräte. Und dort zum Beispiel würde man sagen, okay, der Gassis ist sicher unbeliebt bei den Linken. Aber der Gassis macht bei den linken Parteien, bei den Grünen und bei der SP etwa so einen 3,5 oder einen 3er so. Und Sommaruga macht bei den SVP-Wählern einen 2,25. Das ist wirklich auf einem anderen Planet von Antipathie so. Und da ist das Ergebnis davon, dass die SVP und ihre publizistischen Ausleger wie die Weltwoche einfach seit Jahren die Person systematisch attackiert und schlecht macht. Und ich finde schon, wenn man über die politische Kultur redet und so irgendwie über besonders hitzige Abstimmungskämpfe wie Konzernverantwortungsinitiative oder so, ja, man muss auch bei Sachabstimmungen muss man schauen, dass der Diskurs einigermaßen im Lot bleibt. Aber darüber hinaus muss man schauen, dass irgendwie wie sich nicht so Verhärtungen stattfindet, wie sie die SVP bei der Sommaruga irgendwie seit Jahr und Tag aufs Heftigste betreibt.
Ich möchte noch etwas entgegenheben, Christoph. Mhm. Ich sehe es wirklich anders. Also mit der Tonalität, die man setzt, auch im Rahmen von Abstimmungskämpfen oder auch von Wahlen, wenn es darum geht, eben den politischen Gegner zu diskreditieren, da sehe ich jetzt nicht so einen Unterschied im Vergleich zu, wie es die SVP handhabt, stetig eigentlich. Also als Partei kann man in der eigenen Basis, bei der eigenen Klientel oder wie man vielleicht neudeutsch würde sagen, in der eigenen Bubble, kann man durchaus ein Narrativ setzen, das sich dann auch eben verstetigt, durch das, dass es immer wiederholt wird. Und das zeigt sich eben in den Abstimmungskämpfen relativ deutlich. Und ob jetzt das politische Personal, das sich daran gewöhnt ist, in der Arena einander gegenüberzustehen und mit harten Bandagen zu kämpfen, in Abstimmungskämpfen, dass das nachher im Parlament wieder miteinander muss den Weg suchen, auch in den Kommissionen, in der Kleinstarbeit, um Lösungen zu finden. das ist etwas anderes, als was nachher in der Basis passiert. Weil die intensive Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nachher auch, sage ich mal jetzt ein bisschen überspitzt, in Friedenszeiten, die findet ja dann in der Basis nicht statt. Folglich wird dort etwas gesetzt oder etwas gesagt, um es ein bisschen negativer zu konnotieren, wo ich als schädlich erachte.
Ich bin mit dem Christoph in einem Punkt einverstanden, dass unser System mit den regelmäßigen Abstimmungskämpfen, wo es immer neue Koalitionen gibt, hilfreich ist, dass es wieder kann ein bisschen sich abschwächen. Aber ich sehe im Moment noch einen Trend, der nicht ganz so laut ist, wegen wie die Entgleisung von Imark im Nationalrat, aber den ich sehr ungut finde. Und der ist bei der SVP auch schon länger da und bei der SP sehe ich ihn jetzt eben auch. Und ich würde sagen, es ist die wachsende Intoleranz, wenn gewisse Leute andere Meinungen haben. Und ich finde, ich möchte nur ein Beispiel für diesen Trend geben. Jüngere Frauen, zum Beispiel Journalistinnen, die sich getraut haben, in den letzten Wochen zu exponieren, dass sie gesagt haben, ich bin für die Rentenaltererhöhung unter dem Titel von der Gleichstellung und so weiter. Die sind zum Teil von gewissen linken Exponentinnen, vor allem Frauen, mehr Frauen als Männer, wirklich unter der Gürtellinie angegriffen worden. Man hat dann denen Kompetenz abgesprochen, gesagt, gerade die Journalistin hat mir gesagt, du kannst nicht recherchieren zum Beispiel. Und das, finde ich, ist ein Niveau von der Debatte, dass man anderer Meinung ist und dass eine Frau ja oder nein oder die Reform ablehnt, das ist absolut okay. Aber wenn man nachher der anderen Frau sagt, du verratest das Erbe von der Feministin vom letzten Jahrhundert und du bist inkompetent, du kannst nicht recherchieren. Das, finde ich, ist eine ungute Entwicklung. Also mich dunkt es, man sieht das auch in anderen Bereichen, oder? Es gibt dann da das berühmte Stichwort von der Cancel Culture, das würde ich jetzt nicht vertiefen, aber wie dort eine gewisse Intoleranz da ist gegen Leute, wo man das Gefühl hat, die sind doch aus dem gleichen sozioökonomischen Kuchen wie ich, die müssen doch jetzt gleicher Meinung sein und wenn man dann nicht gleicher Meinung ist wie sie, werden sie in den sozialen Medien wirklich, würde ich sagen, teilweise unter der Gürtellinie attackiert. Und ich beobachte das im Moment im AHV-Abstimmung vor allem unter Frauen.
Vor allem die jetzt elektrisiert worden sind von dem, was Markus sagt, denen empfehle ich allen, das letzte Politbüro noch zu hören, wo wir sehr ausgiebig über die AHV auch streiten, sogar streiten im Politbüro, kann man sagen. Und ich würde gerne jetzt noch einen weiteren Fall dazu nehmen. Du hast vorhin eine sexualisierte Gewalt erwähnt, Christoph. Und da hat es auch einen Fall gegeben, der recht für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Wochen. Und das ist der Fall von der Sarah Kandji. Sie ist Grossrätin im Kanton Zürich für die SP.
Kantonsrätin, Philipp.
Gut, also in einem normalen Kanton heisst das Grossrot, nicht Kantonsrot. Ich versuche es nochmal. Das ist der Fall von Sarah Kandji. Sie ist Kantonsrätin in Zürich für die SP. Und sie tritt nicht mehr an zu den nächsten Wahlen, weil sie, und ich zitiere aus dem Interview, regelmäßig in E-Mails, Briefen, in Kommentaren rassistisch und sexistisch verbal angegriffen und persönlich diffamiert wurde. Sie hat eben im Gespräch mit uns gesagt, und eigentlich hat sie das Interview gar nicht geben, weil sie hat gefunden, sie will die Sache hinter sich lassen. Ganz grob gefragt, haben wir ein Problem in unserem Parlament mit Fremdenfindlichkeit? Also ich muss vielleicht auch sagen, Sarah Kandji ist dunkelhäutig.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang gerne an den Fall von Ricardo Lumengo, der 2007 für die SP Nationalrat gewählt worden ist. Er ist aus Angola, er ist ein ehemaliger Asylsuchender, ist so in die Schweiz gekommen. Das war eine absolute Premiere in der Schweizer Politik, dass ein ehemaliger Asylsuchender den Sprung in den Nationalrat geschafft hat. Und deine Frage, Philipp, möchte ich vielleicht so beantworten, der Ricardo Lumengo hat als Afrikaner nicht nur bei gewissen Vertretern von anderen Parteien, sondern vor allem auch in der Bevölkerung eben Widerstand ausgelöst. Also er ist zum Beispiel bei öffentlichen Auftritten mit Bananen beworfen worden oder im Bieler Stadtrat, wo er war, bevor er im Nationalrat war, haben ihn Vertreter von der Freiheitspartei verhöhnt, indem sie Bananen und Schokoköpfe gegessen haben. Demonstrativ, also wirklich massivste Entgleisungen. Es gab ganz viele weitere Beispiele. Und nachher sind die Vorwürfe gekommen wegen Wahlfälschung. Das hat nachher ja dazu geführt, dass seine Partei die SP in Fallen gelassen hat, dass er dann auch letztlich nicht mehr gewählt worden ist. Er ist dann aus der SP auch ausgetreten. Und er ist aber nachher, muss man auch sagen, freigesprochen worden, höchstinstanzlich. Das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen. Aber dort hat sich gezeigt, da haben sich ganz viele Leute in der Schweiz in ihren tiefsten Ressentiment bestätigt gefühlt. Der Afrikaner hat gemauschelt. Und das ist ein sehr unschönes Kapitel in der Schweizer Politik, wo doch ein sehr schlechtes Licht darauf wirft, was für Möglichkeiten Menschen mit Migrationshintergrund heute noch haben, um in der Politik mitzuwirken, beziehungsweise wie stark es ihnen erschwert wird.
Wir haben ja im Sommer eine Serie gemacht mit Interviews mit Leuten, die irgendeine Art von Migrationshintergrund haben. Ganz verschiedene Leute, vom ehemaligen Saisonnier-Kind bis zum Flüchtling. Also wirklich sehr unterschiedliche Leute. Und in diesen Interviews, die haben das unterschiedlich erlebt, unterschiedlich intensiv auch. Aber ich habe das schon auch eindrücklich gefunden oder auch beklemmend gefunden, wie viele von denen auch so Geschichten erzählt haben, wo sie das erlebt haben. Und die Frage war ja, haben wir ein Problem mit Rassismus gegenüber Parlamentarierinnen und Parlamentariern? Ich glaube, an solchen Fällen wie jetzt der Frau Akanji, wir wissen ja nicht ganz genau, ich glaube, sie hat nicht genau erzählt, was sie im Detail erlebt hat, aber ich halte es für plausibel und ich glaube, an solchen Personen, wie auch an Ricardo Lumengo, es kristallisiert sich dort eine Art, ich sage nicht, dass wir ein rassistisches Land sind von der Welt, aber wir haben schon ein unterschwelliges Problem, das ist einfach irgendwo rum, als Strömung oder ich weiß nicht genau, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht. Und ich glaube, in solchen Leuten, in öffentlichen Positionen kristallisiert sich das dann und die erleben das dann. Und wenn sie sich dann zum Beispiel noch getrauen, eben irgendwo eine kontroverse politische Position zu äußern oder wenn sie sich sonst durch irgendetwas exponiert werden, dann kommt das dann wirklich, wird das der Dreck an die Oberfläche gespült, oder? Und teilweise zumindest auch bewirtschaftet.
Ich würde auch sagen, im Fall von der Sarah Akanji, da kommen sicher verschiedene Faktoren zusammen. Wir wissen auch, dass es quasi, ich habe es vorher schon erwähnt, dass es so eine sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der Politik gibt. Dann ist sie eben People of Color, sie ist jung, sie ist pointiert links. Und das ist ein Profil, wo sehr viele Sachen zusammenkommen können. So. Und ich glaube, dass wir ein Problem in der Schweiz haben mit einem schon strukturellen Rassismus, ist evident, wenn man anschaut, wie wenig Leute mit Migrationshintergrund wir in dem Parlament haben und dann vor allem Leute, sagen wir mal, mit außereuropäischem Migrationshintergrund, dass wir ein Problem haben, Ausländer oder Leute von außerhalb zu integrieren, zeigt sich auch in unserem Bürgerrechtsgesetz, wo einfach Leute können 70 Jahre lang in der Schweiz leben, ohne das Recht haben, mitzubestimmen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, der Schaden, wo ein IMAG vielleicht jetzt am konkreten Beispiel auslöst mit so einer Entgleisung, ist der, dass vielleicht andere junge Frauen dann finden, hey, weißt du was, warum soll ich mir Politik antun? So. Und das ist ein ganz gravierendes Problem für gerade eine Milizdemokratie, wie wir sie sind, und eine Demokratie, die irgendwie sehr fest auf die Einbindung von der Bevölkerung ausgelegt ist, wenn Leute sich aus der Politik verabschieden oder die Politik ausschliessen für ihren weiteren Lebensweg. Und ich glaube, letztlich ist das der Schaden, der mit dieser Verrohung vom Diskurs irgendwie erzeugt wird, auch wenn jetzt nie jemand wird zur Gewalt gegen Simonetta Sommaruga schreiten. Es gibt viel einen fundamentaleren Schaden, der entsteht.
Neben dem Rassismusaspekt würde ich gleich noch etwas zum Gender-Aspekt sagen. Ich finde, der ist eben auch sehr stark in dem Innen. Du hast jetzt mehrfach den Begriff von der sexualisierten Gewalt gebraucht. Und ich glaube tatsächlich, dass die Kampagne, die jetzt gegen Simonetta Sommaruga läuft, dass die nicht so ausgeprägt wäre, wenn sie ein Mann wäre, wenn sie der Simon Sommaruga wäre, oder? Und als Beleg für das, oder? Die SVP hat ja in der Pandemie den Alain Berset, Parteikollege von der Simonetta Sommaruga, in den meisten Fragen ähnlich gestrickt wie sie, auch kritisiert, klar, aber nie so auf der persönlichen Ebene wie jetzt Simonetta Sommaruga. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie offenbar das Frausein von einer Politikerin mindestens Teile von der politischen Klientel einfach triggert, oder? Und wie sie sich dann besser als Zielscheibe eignet, um sie eben auch als Person zur Zielscheibe zu machen. Und ich glaube einfach, es hängt auch damit zusammen, dass Simonetta Sommaruga zwar ich einfach in vielen Sachen ein bisschen die Antithese ist vom klassischen SVP-Wähler. Oder? Sie ist eine Frau, sie ist urban, sie ist eher der hohen Künste zugeneigt als am Schweizer Örgeli und so. Und das scheint schon zu lange, um sie dann eine Art wirklich zur personifizierten Zielscheibe zu machen. Und das, finde ich, ist ein bemerkenswerter Unterschied gegenüber der Rhetorik, die die SVP gegenüber Manuel Berset geführt hat. Ich weiss nicht, ob ihr das anders beobachtet habt.
Nein, ich finde auch, bei Simonetta Sommaruga kulminiert extrem viel. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, sie ist eine selbstbewusste Politikerin, die ihre Positionen und ihre Visionen selbstbewusst vertritt. Es ist auffällig zum Beispiel auch, du hast es vorher gesagt, mit der hohen Künste, sie wird bis heute immer noch als Klavierspielerin als Diffamierung formuliert, oder? Wo man hingegen bei einem Guy Parmelin zum Beispiel eigentlich nie davor redet, dass er ein Winzer war. Das ist interessant. Und dann ist mir auch in Sinn gekommen, in letzter Zeit immer wieder, wo es jetzt eben um die Anwürfe gegangen ist im Rahmen von der Energiekrise, dass schon 2015 in der Flüchtlingskrise, die es damals gegeben hat, sie auch massiv unter Druck gekommen ist als Politikerin, als Frau auch. Dort hat sich ein Gerücht angefangen zu verbreiten, das sich sehr hartnäckig gehalten hat. Sie habe eine Affäre mit einem eritreischen Asylsuchenden und das präge ihre Haltung in dieser Flüchtlingspolitik und darum wollte sie möglichst einfach alle Asylsuchenden ins Land lassen. Also das ist wirklich auch, wenn du vorher die sexualisierte Rhetorik angesprochen hast, Christoph, das geht natürlich auch stark in diese Richtung. Und ich glaube, um noch in den Bogen zu schlagen zu Sarah Akanji, die du vorher gefragt hast, Philipp, bei ihr kommt dann halt wie alles zusammen. Sie ist eine junge Frau, sie ist eine linke Frau, sie hat einen Migrationshintergrund, beziehungsweise sie selber ist in der Schweiz aufgewachsen. Ihr Vater hat nigerianische Wurzeln, aber sie ist Schweizerin wie wir alle auch. Und dort ist aber so vom Triggerpotenzial her, ist das wie so ein dreifaches Potenzial. Und das scheint immer noch in der Schweizer, ich sage eben nicht in der Schweizer Politik, sondern in der Schweizer Bevölkerung, scheint das immer noch etwas zu sein, wo breitere Kreise offenbar nicht ertragen, nicht aushalten.
Und man sieht ja das eben auch, und vielleicht müssen wir auch noch schnell ein bisschen auf das zu reden kommen, es ist ja eben nicht nur von den Parteien einfach irgendwie bewirtschaftet oder von gewissen, man darf auch nicht generalisieren, von gewissen Politikern gezielt bewirtschaftet, sondern auch losgelöst von aller Politik genau die Sachen und der Hass zum Teil, den sieht man ja auch, muss man nur auf Facebook und auf Twitter gehen, oder? Das ist ja irgendwo rum und wird dann zum Teil bewirtschaftet, zum Teil verstärkt, zum Teil ausgenutzt von gewissen politischen Kräften und so weiter. Und es ist natürlich wie, der Boden ist rum und er wird dann begossen, oder? Und es ist ja nicht nur so, dass Politiker das erfinden und am Volk injizieren durch ihre Rhetorik.
Also wenn man jetzt euch zuhört, ist schon recht verrückt, oder? Da haben wir wirklich ein gröbes Problem im allgemeinen politischen Diskurs. Wenn man jung ist, wenn man links ist, wenn man eine Frau ist und wenn man einen Migrationshintergrund hat, dann ist es so, wie es Christoph sagt, dann tun wir lieber Finger los von irgendwelchen öffentlichen Auftritten. Ob es in der Politik ist oder sonst irgendwo. Das ist ein verheerendes Fazit, das ihr jetzt so zieht.
Ich meine, man kann auch sagen, es hat auch positive Entwicklungen gegeben. Jetzt für die Gruppe, beispielsweise für die Frauen. Wir haben in den letzten Jahren viele Kantonsratswahlen und auch Nationalratswahlen gesehen, wo es wirklich plötzlich einen Frauenbonus gegeben hat, wo die Wähler realisieren, es ist ein Problem, dass die nicht repräsentiert sind. Wir müssen die unterstützen. Wir wollen Frauen in dem Parlament. Und es ist zu hoffen, dass die Mobilisierung aufrechterhalten bleibt, weil es für unsere Demokratie wertvoll ist oder gut, wenn die Parlamente repräsentativ sind für die Bevölkerung, nicht nur in Hinsicht aufs Alter und aufs Geschlecht, sondern eben auch auf zum Beispiel Biografien und Lebenshintergründe und Migrationshintergründe. So. Also es gibt positive Entwicklungen, aber ein Fall Akanji zeigt, dass man wirklich einfach, dass es noch sehr viele Probleme gibt und dass man die angehen muss. Und dort kann man, glaube also gerade irgendwie als Journalist, man kann vielleicht Probleme benennen, aber lösen müssen sie letztlich, habe ich das Gefühl, Politiker selber, und sie müssen es eben auch in dem lösen, dass sie im Nationalratssaal irgendwie ein gewisses Niveau halten, weil wenn sie es dort schleifen lassen, dann wird es im Privaten erst recht legitim, Leute zu beschimpfen, zu bedrohen und so weiter, die sich politisch exponieren.
Ganz klassisch Vorbild sein.
Ich finde, dort hätten auch die Ratspräsidentin oder Ratspräsidenten eine Verantwortung. Es hat ja dann, glaube ich, ein Gespräch gegeben nachher zwischen der Frau Kählin und der Nationalratspräsidentin und dem IMAK. Aber ich finde, in so einem Moment müsste der Vorsitzende oder die Vorsitzende on the spot sagen, Herr IMAK, das geht nicht, oder? Das erwarte ich auch von einer Debattenleitung dann.
Um so vielleicht deine Pessimismus, Philipp, ein bisschen schmälere mit dem Fazit. Also einerseits finde ich, du hast gesagt, eben jung, link, links sein und Migrationshintergrund haben, das geht eigentlich nicht in der Politik. Da wird man massiv angefindet. Ich möchte daran erinnern, dass es auch rechte Frauen gegeben hat und immer noch gibt, die teilweise massiv angefindet werden.
Ja, aber das macht sie nicht besser, oder?
Genau. Der Geschlechteraspekt ist sicher wichtig. Und ich glaube eben, um den Pessimismus vielleicht ein bisschen relativieren, also harte politische Auseinandersetzungen hat es schon immer gegeben. Also historisch gesehen, ich meine, die katholisch-konservativen und die radikal-liberalen haben sich nichts geschenkt. Die sozialistische Arbeiterbewegung, die nachher gegen den Bürgerblock gekämpft hat, da ist sich nichts geschenkt worden. Nachher hat es auch den Geschlechtergraben gegeben. Frauen, die wollen ins politische System eingebunden werden, die Männer, die sie ihnen verweigert haben. Also das ist schon immer hart gewesen und nicht etwas, wo man in der Schweiz per se kann stolz sein drauf, dass wir jetzt eine wahnsinnig tolle politische Auseinandersetzungskultur hätten. Aber was einfach eine neue Dimension ist und wo sich jede Kandidierende, jeder Kandidat auch muss bewusst sein, ist auch die Rolle zum Beispiel von den sozialen Medien, wie sich dort der Diskurs verändert, wie sich das sehr schnell kann verbreiten, potenzieren und Shitstorms können entstehen, die es früher in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
Und ich möchte auch noch etwas ergänzen zu dem, was Christoph gesagt hat. Ich glaube, eben das glaube ich, dass junge Frauen, linke Frauen verstärkt Zielscheibe sind. Aber gerade darum finde ich eben auch, und da gibt es Einzelne, ich werde jetzt noch keine Namen nennen, wo ich finde, sie müssen dort schon auch aufpassen, dass sie nachher nicht auf eine ähnliche Rhetorik einbeugen, wie das, was sie zu Recht kritisieren. Und vielleicht ein positives Beispiel, jemand, der mich im Moment recht beeindruckt, ist zum Beispiel Meret Schneider, die in dem Abstimmungskampf um Massentierhaltung sehr stark engagiert ist. Und sie, grüne Nationalrätin aus Zürich, wird, glaube ich, auch zum Teil wirklich aufs Massivste persönlich angegriffen. Und sie hat zum Beispiel, und der Tweet hat mich wirklich noch beeindruckt, vor der letzten Arena zu dem Thema hat sie geschrieben: Bitte schickt mir eure Hate-Nachrichten jetzt per Direktnachricht, dass wir nach der Arena dann wieder über die Inhalte sprechen können. Das habe ich ziemlich einen souveränen Umgang, auch einen starken Umgang gefunden, oder? Und gerade die Massentierhaltungsinitiative, obwohl es dort für beide Seiten um viel geht, denke mir, ist dort der Diskurs viel zivilisierter oder sagen wir nein, besser, wahrhaftiger, mehr im, er ist wahrhaftiger der Diskurs dort, als er ist rund um die AHV. Und mich dunkt, das hängt eben tatsächlich mit den Akteurinnen und Akteuren dann zusammen auf beiden Seiten. Die haben wirklich einen Einfluss, wie das eine Debatte verläuft.
Das ist ja so und das ist sehr ein interessanter Punkt, Markus, weil gerade Meret Schneider ja mit dem Bauernverband ja einen Gegner hat, der auch dort bei der Pestizidinitiative involviert war in einen sehr eskalativen Abstimmungskampf. Bei ihr merkt man sehr fest, dass sie der Sache verpflichtet ist. Also sie ist Mutter von dieser Initiative, das ist ihr Baby, sie hat jahrelang dafür gekämpft und jetzt ist sie eigentlich auf dem Höhepunkt, jetzt biegt sie auf die Schlussgerade ein und trotzdem bewahrt sie den Ton in der Debatte, die Meret Schneider, und macht öffentlich, wenn sie unsachlich angegriffen wird. Ich finde das sehr eine vorbildliche Haltung und es sollte mehr Politiker geben, wo sich in dieser Art und Weise in Abstimmungskämpfen und im politischen Normalbetrieb verhalten.
Um auf dieser positiven Note auch aufzuhören, da hast du es vorhin gesagt, im Nationalrat muss man sich ein bisschen zusammenreissen, um ein Vorbild zu sein. Markus hat gesagt, die Ratsleitung hat auch grosse Verantwortung. Was kann man denn sonst noch machen, dass der politische Diskurs besser wird oder auch nicht schlechter? Was können wir machen?
du stellst ja wie eine zweiteilige Frage. Also das Erste, glaube ich, sehr zentral ist, dass gerade zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund nicht mehr den Exotenstatus haben in der Schweizer Politik. Da sind Parteien in der Pflicht, also ihre kandidierenden Listen müssen entsprechend aufgestellt sein, dass die Chancen erhöht sind, dass sich die Schweizer Politik auch mehr durchmischt und dass nicht mehr eine einzelne Person derart auffällt, dass sich der ganze Hass und die ganzen negativen Ressentiments an ihr entladen. Das finde ich sehr ein wichtiger Faktor. Und wenn es um die Auseinandersetzung geht oder die Tonalität in der Debatte, da sind sicher Medien auch in der Pflicht. Also über unsere Rolle haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet. Also einerseits die klassischen Medien, andererseits aber auch in den sozialen Medien, dass man dort den Ton wahrt. Also ich nehme zum Beispiel in letzter Zeit war, dass gerade auf Twitter Debatten extrem schnell eskalieren und dass sich da teilweise Lager gegenüberstehen, die gar nicht mehr über Inhalte reden, sondern immer nur in den gleichen ideologischen Muster verhaftet bleiben.
Also in letzter Zeit, das ist immer so gesehen auf Twitter.
Mich dunkt es im Fall, auf Twitter hat es auch mit der Covid-Pandemie massiv zugenommen. Also es hat sich noch verschärft. Und eben, ich habe es gesagt, auch wir klassische Medien haben die Verantwortung, dass uns die Debattenkultur erhalten bleibt.
Ich glaube, jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen, dass er, indem er solche Entgleisungen nicht honoriert, indem er sie noch teilt auf Facebook und auf Twitter und schreibt, endlich sagt es einer. Ich glaube, es ist zum Teil recht einfach. Da könnte jeder Einzelne und jede Einzelne recht viel beitragen, wenn man solche Entgleisungen einfach würde bestrafen durch Nichtbeachten oder durch ein persönliches Mail an Herrn Imark, wo man ihm schreiben, ich habe sie bis jetzt gewählt, aber so etwas geht einfach nicht oder so, zum Beispiel.
Das eine ist sicher genau auch die Kraft, die ein Wähler hat, dass man nicht unbedingt nur die auf die Liste schreibt, die immer am lautesten sind, sondern dass man, oder wo das Profil vielleicht am besten übereinstimmt, sondern dass man da auch im Hinsicht auf den politischen Stil berücksichtigt, wen das man wählt und wen man vielleicht von der Liste stricht. Und das andere finde ich, ist aber schon meiner Meinung nach auch systemisch. Ich finde Parteispitzen, gerade jetzt irgendwie so rund ein Jahr vor den Wahlen, hat man das Gefühl, wir stehen schon an so einem tiefen Punkt im Diskurs, dass einem so Angst und Bang wird, wie es dann in 9 Monaten aussieht, wenn alle irgendwie richtig Fieberschübe haben. So. Ich erwarte schon auch von der Fraktionsspitze und von der Parteispitze, dass sie auf solche Entgleisungen reagieren. Es muss nicht unbedingt öffentlich sein, aber dass sich das nicht wiederholt und dass man für einigermaßen so für Diskurshygiene sorgt, weil letztlich sind sie es auch, die darauf angewiesen sind, dass die Wähler sich nicht ganz von der Politik abwenden, wie man es jetzt vielleicht am Beispiel von der Amerikanisierung schon viel sieht, wo die Leute entscheiden, dass sie gar nicht mehr verfolgen wollen, was passiert, weil es alles nur kaputt und korrupt ist. So. Und ich sehe da durch das ganze Band durch bei allen Parteien eigentlich das Interesse daran, dass man den Ton einigermaßen haltet, damit die Leute noch mitkommen. So.
Was natürlich auch hilft zu einer guten Debattenkultur ist, mehr Politbüro hören. Und zwar in 2 Wochen wieder. Mit dem hören wir unsere Sendung auf für heute. Ich danke euch allen fürs Mitschwätzen. Im Markus Elfiger in Bern, der Raphael Abir in Zürich und dem Christ Flenz in Genf. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns, wie gesagt, in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Das war's. Wenn es euch gefallen hat, geht doch auf Podcast-App von eurer Wahl und dort das Politbüro abonnieren. Dann bekommt ihr auch mit, wenn in 2 Wochen die nächste Folge online geht.